Weltklasse. Ein Klassenzimmer, ein fremdes Land und plötzlich ist alles anders, als man es aus dem Studium oder vorherigen Erfahrungen im Schulhaus kennt. Bildungsblick. Der Podcast rund um Schule, Bildung und neue Perspektiven. In unserer Reihe Weltklasse berichten Lehramtsstudierende von ihren Auslandspraktika. Von Herausforderungen, prägenden Momenten, dem, was sie erlebt haben und dem, was bleibt und was sie schlussendlich in ihren Koffer packen und mit nach Hause nehmen möchten. Ermöglicht werden diese Erfahrungen durch die Auslandspraktika des BLLV. Du hast die Chance, in die Kultur verschiedener Länder, Schulformen und Unterrichtskonzepte hineinzuschnuppern, Teil einer Schulfamilie zu werden und persönlich zu wachsen. Die Angebote reichen von A wie Australien über I wie Indonesien, N wie Namibia, P wie Portugal bis nach U wie Uganda und Ungarn, um nur ein paar zu nennen. Bist du bereit für ein Abenteuer?
In der heutigen Folge nimmt euch Franziska mit nach Ghana. Franziska, mit welchen drei Worten könntest du dein gesamtes Auslandspraktikum beschreiben?
Ui, die Frage finde ich tatsächlich gar nicht so einfach, das Praktikum in drei Worten zu beschreiben, wenn ich mich eigentlich fühle, als könnte ich einen Roman drüber schreiben, ist echt gar nicht so einfach, aber ich probiere es mal. Ich würde sagen, auf jeden Fall Spontanität, Musik und Familie.
Spontanität, Musik und Familie. Drei Worte, die ein Auslandspraktikum beschreiben. Jetzt aber nochmal langsam und von vorne. Wer steckt denn eigentlich hinter diesen Eindrücken? Und wie kam es, dass du so mutig warst und dich für ein Auslandspraktikum beworben hast? Wir sind sehr, sehr gespannt. Also, herzlich willkommen, liebe Franziska. Magst du dich erstmal bei unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Hallo, schön, dass ich heute Teil des BLLV-Podcasts sein darf. Ich bin Franziska, ich bin 24 Jahre alt und habe an der Uni Augsburg Grundschullehramt studiert. Ich sage jetzt bewusst, habe studiert. Im September geht mein Referendariat los und davor war ich eben 2,5 Monate im Auslandspraktikum in Ghana. Das war das erste Mal, dass ich so lang im Ausland war. Ich habe zwar in der Schule mal bei dem einen oder anderen Schüleraustausch nach Frankreich mitgemacht und auch von meiner Schule aus ein 2-wöchiges Praktikum in Frankreich absolviert, aber länger als 2-3 Wochen war ich noch nie weg und auch noch nie außerhalb von Europa. Das heißt, meine Reise nach Ghana war auch für mich eine Premiere.
Oh wow, ja, das glaube ich dir. Ich selbst war zugegebenermaßen auch noch nie in Ghana. Vielleicht werde ich das aber nach dem Gespräch mit dir ja ganz bald noch ändern. Wer weiß. Magst du mit uns teilen, wieso ausgerechnet Ghana für dich in die engere Auswahl gefallen ist?
Auf Platz 1 meiner Bewerbung stand dann auch tatsächlich Ghana und ich habe mich riesig gefreut, als ich dieses Land bekommen habe. Denn die Kinder in der Schule im Projekt in Ghana sind von der Kinderkrippe etwa bis zur 6. Klasse. Und das ist ja genau der Bereich, in dem ich studiert habe. Und das fand ich schon sehr schön, dass ich jetzt auch mit Kindern eben in diesem Alter arbeiten konnte. Viele andere Projekte umfassen ja dann auch die weiterführende Schule, was bestimmt auch spannend gewesen wäre. Aber ich habe mich natürlich trotzdem gefreut, dass ich mit Kindern im Grundschulalter arbeiten konnte. Und ein weiterer ausschlaggebender Punkt, warum ich mich so gefreut habe, dass ich nach Ghana darf, ist, dass man eben in dem Projekt in einer Gastfamilie wohnt und dadurch eben die Möglichkeit bekommt, den Alltag, das Leben, das Familienleben hautnah mitzubekommen. Vielleicht auch näher, als wie wenn man jetzt in einer eigenen Wohnung im Gastland wohnen würde.
Das hört sich nach vielen überzeugenden Punkten an. Aber noch viel schöner ist es aber, deine Stimme zu hören, wie viel Emotionen hinter deinen Argumenten stecken. Jetzt ist ja auch schon ein wenig Zeit nach deinem Praktikum vergangen. Ich würde aber gern bewusst mit dir zusammen noch ein bisschen zurückspringen. Erinnerst du dich noch daran, wie es weitergegangen ist, als du deine Bewerbung abgeschickt hattest? Wie hast du dich vorbereitet?
Seitdem ich dann die positive Rückmeldung erhalten hatte, dass ich tatsächlich einen Platz für das Auslandspraktikum in Ghana bekommen hatte, gingen die Vorbereitungen auch schon relativ bald los. Jetzt im Rückblick bin ich wirklich überrascht, dass ich fast ein halbes Jahr lang immer wieder mal damit beschäftigt war, das ein oder andere vorzubereiten. Aber wenn man dann doch länger ins Ausland geht, gibt es das ein oder andere zu tun. Ich habe dann auch relativ bald meine Gastmutter kontaktiert und mit ihr ein Skype-Gespräch ausgemacht, was eine super Idee war, um einfach aus erster Hand zu erfahren, was sie bei den Vorbereitungen jetzt für wichtig hält und natürlich, um auch einfach mal den ersten Eindruck von ihr und der Gastfamilie zu bekommen. Das Ganze hat meine Vorfreude dann auch richtig angeschürt. Natürlich gibt es dann auch ein paar so organisatorische To-Dos, die einfach mit viel Aufwand verbunden sind. Da geht's los bei der Bewerbung auf ein Stipendium, beim Ausfüllen des Visumsantrags, der tatsächlich gar nicht so unkompliziert ist für Ghana, beim Ausmachen von diversen Impfterminen und was halt sonst noch alles so ansteht. Bei diesen ganzen Sachen hat es mir tatsächlich auch sehr geholfen, mit ehemaligen Praktikantinnen in Kontakt zu treten, die jetzt auch konkret schon mal in Ghana waren, weil die einem dann einfach ganz genau sagen konnten, welche Fristen man einzuhalten hat, welche Impfungen sie damals gemacht hatten, wie viel Zeit dazwischen vergehen muss und halt alles, wovon man selber aus der Ferne einfach auch nicht gut recherchieren kann. Darüber hinaus habe ich jetzt gar nicht versucht, mich irgendwie zu Tode zu recherchieren über Ghana, weil ich mich auch einfach noch überraschen lassen wollte von dem Land. Es hat mich dann trotzdem nicht davon abgehalten, mir noch ein Reisehandbuch zu kaufen, wo ganz praktische Tipps drin standen, was alles mit auf die Packliste muss, wie man in Ghana am besten von A nach B kommt, also welche öffentlichen Verkehrsmittel es gibt, wie die größten Städte heißen, welche Regionen touristisch gut erschlossen sind. Gerade so diese Informationen waren mir dann auch wichtig, weil ich wusste, dass ich 2 Wochen Osterferien habe in meiner Zeit während des Praktikums und dass ich da auch gerne einen Roadtrip machen würde, um noch ein bisschen was vom Land zu sehen. Da war dieses Reisehandbuch dann echt ein guter Kauf, um im Vorhinein schon mal das ein oder andere planen zu können.
Und sag mal, ein Reisehandbuch, das war sicher nicht das Einzige, was du in deinen Koffer gepackt hast, oder?
Einen Koffer hatte ich tatsächlich gar nicht dabei. Ich habe mich entschieden, die ganze Reise mit einem Backpack zu bestreiten, was im Nachhinein auch die bessere Idee war, wenn man sich mal die öffentlichen Verkehrsmittel in Ghana so anschaut. Mitgenommen, aber nicht gebraucht und zu Hause ungebraucht wieder ausgepackt, habe ich aber tatsächlich meine lange Jeanshose. Lange Hosen ja, wegen den Moskitos, aber keine Jeans oder anderer dicker Stoff. Dafür war es einfach viel zu heiß in diesen 10 Wochen.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich mir auf jeden Fall merken werde, wenn ich mal nach Ghana reisen möchte. Lasst uns doch dem, was Franziska uns über Ghana erzählt hat, einmal auf den Grund gehen. Ghana liegt in Westafrika, nähe dem Äquator. Und das bedeutet ganzjährig warme Temperaturen, oft über 30 Grad. Gerade in der Küstenregion ist es zusätzlich sehr feucht. Kein Wunder also, dass Franziska schnell gemerkt hat, lange Hosen sind hier eher lästig. Bei meiner weiteren Recherche habe ich auch noch herausgefunden, dass Ghana unter anderem an die Elfenbeinküste, Togo und Burkina Faso grenzt. Das Land hat eine lange Atlantikküste mit zahlreichen Stränden. Die Hauptstadt Accra ist ein wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Region. Die Schule, in der Franziska ihr Praktikum gemacht hat, liegt aber rund 380 Kilometer entfernt. Das entspricht ungefähr einer 8-stündigen Autofahrt. Die Amtssprache in Ghana ist Englisch. Das ist ein Erbe der britischen Kolonialzeit. Daneben werden aber viele, viele weitere Sprachen gesprochen. Da könnten wir eigentlich gleich mal Franziska fragen, ob es vielleicht ein Wort gibt auf der einen oder anderen Sprache, das ihr besonders in Erinnerung geblieben ist.
Ein Wort auf Twi, das tatsächlich in der einen oder anderen Situation ganz hilfreich war, ist das Wort Obruni. Obruni bedeutet so viel wie weiße Frau, weißer Mann, also weißer oder weiße. Und das kriegt man tatsächlich ziemlich häufig zu hören. Allein schon, wenn man irgendwie auf die Straße geht, rufen die Leute Obruni, wenn sie einen sehen. Weil es einfach nicht so üblich ist, dass sich viele Europäer gerade in die ländlichen Regionen verirren. Und so kommt es dann auch dazu, dass wenn man mal aus der Stadt wieder zurück zur Schule finden wollte, dass es gereicht hat, dass man die Obruni School in Wowusia sucht. Und die Taxifahrer sofort wussten, dass es die Schule ist, die von Pia, einer Weißen, gegründet worden ist. Oder als wir in der Stadt Stoffe kaufen wollten, die in einem Geschäft verkauft wurden, das auch von einem Deutschen geleitet wurde, dann hat man einfach nach dem Obruni-Store gefragt und die Leute konnten einem weiterhelfen. Außerdem ist es ja ganz gut zu wissen, wenn man gemeint ist. Also wenn jemand O Bruni ruft und man eigentlich damit angesprochen wird und man checkt es nicht, dann ist es natürlich auch nicht so praktisch. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass das eins der wichtigsten Worte war, das ich in der Muttersprache dort gelernt habe.
Du hast nun schon ein paar Mal Infos über deine Praktikumsschule mit eingestreut. Magst du dazu noch ein bisschen ausführen? Das ist ja bestimmt mit einer der Gründe, warum unsere Hörerinnen und Hörer heute eingeschaltet haben.
Dann stelle ich euch jetzt mal meine Schule vor, an der ich mein Auslandspraktikum in Ghana absolviert habe. Und zwar heißt die Schule Bezalel Educational Complex und wurde von Pia und ihrem Mann Emmanuel gegründet. Pia selber ist Deutsche. Sie ist allerdings nach Ghana ausgewandert und hat eben dort ihren Mann, der Ghanaer ist, Emmanuel geheiratet. Und dort haben die beiden 2019 eine Schule gegründet, die jetzt mittlerweile von etwa 110 Kindern besucht wird. Insgesamt gibt es Klassen von der Kinderkrippe bis zur 6. Klasse. Die Schule ist aber noch im Aufbau, das heißt, es soll auch erweitert werden auf die weiterführende Schule. In Ghana geht die Grundschule 6 Jahre lang, das heißt, die Grundschule wird jetzt schon abgedeckt und hoffentlich soll jetzt eben ab diesem Schuljahr dann auch die 7. Klasse und somit die Junior High School Teil des Bezalel Educational Complex werden. Im Vergleich zu leider vielen, vielen anderen Schulen, gerade die staatlichen Schulen, ist der Bezalel Educational Complex in Ghana eine gewaltfreie Schule. Und an diese Regeln müssen sich auch wirklich alle Lehrer halten. Weil Pia ja Deutsche ist und auch immer wieder ganz viele deutsche Praktikanten kommen, haben die Kinder an der Schule die Möglichkeit, auch Deutsch zu lernen. Und mittlerweile gibt es auch eine Kooperation mit dem Goethe-Institut, die dort ein wunderschönes Deutschklassenzimmer eingerichtet hat. Im Projekt wohnt man in der herzlichen Gastfamilie von Pia und Emmanuel. Und die beiden wohnen mit ihren 3 Kindern und vielen Katzen, Hunden, Schweinen, Hühnern, Fischen und was man sich sonst noch so alles vorstellen kann, direkt neben der Schule. Das heißt, man ist wirklich mittendrin, muss nur eine Minute rüberlaufen, um an der Schule zu sein und wird wirklich von Tag 1 integriert, wie ein weiteres Familienmitglied in der tollen Familie von Pia und Emmanuel.
Das klingt nach einem richtig herzlichen Umfeld und auch so, als wärst du trotz der vielen Kilometer, die du von zu Hause weg warst, nicht einsam gewesen. Wurdest du denn lieb aufgenommen in der Schulfamilie?
Auf jeden Fall wurde ich in der Schulfamilie sehr gut aufgenommen. Gerade der Schulleiter ist selber sehr, sehr jung und extrem engagiert. Er hat eigentlich immer ein offenes Ohr für uns Praktikanten und ist selbst auch sehr interessiert daran, von den Praktikanten zu lernen. Das hat sich dann auch an den diversen Workshops gezeigt, die die verschiedenen Praktikanten dort abgehalten haben. Er hat dann super viele Fragen gestellt. Und man merkt einfach, dass ihm die Kinder am Herzen liegen. Auch viele andere Lehrkräfte sind sehr offen dafür, was man als Praktikant mitbringt. Auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt, dass es einige Lehrkräfte gibt, die dort eben einfach nur ihr Brot verdienen und wo man dann einfach mit seinen pädagogischen Idealen gegen eine Wand rennt. Ja, und die Kinder waren natürlich die Ersten, die einen ins Herz geschlossen haben und die ab Tag 1 sehr, sehr anhänglich waren. Das heißt, da hat man eigentlich dann ab Tag 1 schon zur Schulfamilie dazugehört, wenn man die Kinder fragen würde.
Franziska, du warst jetzt ziemlich ehrlich und hast positive und schöne Sachen erwähnt, die du während deines Praktikums erlebt hast. Gab es denn auch etwas, was dich in positiver oder in negativer Hinsicht überrascht hat?
Da gibt es tatsächlich eine Sache, die mich sowohl positiv als auch negativ überrascht hat. Und zwar hatte ich nicht gedacht, dass es an der Schule doch sehr, sehr, sehr viele Materialien gibt, die von Praktikanten vor mir mitgebracht wurden oder die über eine Spende durch das Goethe-Institut aufgetrieben werden konnten. Das Negative daran ist allerdings, dass das Material von den Lehrkräften vor Ort kaum genutzt wird. Das liegt zum einen daran, dass einfach viele Lehrkräfte eine komplett andere Ausbildung durchlaufen haben wie in Deutschland oder gar keine Ausbildung zur Lehrkraft haben, beziehungsweise damit noch nicht fertig sind. Und zum anderen daran, dass es doch leider auch einige Lehrkräfte gibt, wie ich vorher schon erwähnt habe, die diesen Beruf nicht ausüben, weil ihnen die Kinder am Herzen liegen oder weil ihr Traumberuf Lehrer war, sondern weil sie einfach Geld verdienen müssen. Und leider in diesem Beruf auch nicht sonderlich gut bezahlt werden. Das heißt, vielen Lehrkräften fehlt dann aber auch einfach die intrinsische Motivation, sich mit neuen Materialien auseinanderzusetzen, ihren Unterricht durch Materialien anschauungsreicher zu gestalten oder einfach mal was Neues auszuprobieren. Ein weiterer Punkt, der mir negativ aufgefallen ist, ist, dass es doch sehr viele Kinder gibt, die trotzdem sie in die Schule gehen, in der 5. oder 6. Klasse immer noch nicht richtig lesen und schreiben können. Dafür gibt es bestimmt viele verschiedene Gründe, aber eine Ursache ist meiner Meinung nach auch im Schulsystem in Ghana zu suchen. Wie ich vorher schon erklärt habe, lernen die Kinder ja schon im Kindergartenalter die Basics wie erstes Lesen, erstes Schreiben, erstes Rechnen. Und wenn dann davon ausgegangen wird, dass sowas in der Grundschule nicht nochmal von Anfang an thematisiert werden muss, dann gibt's eben doch einige Kinder, die diese absoluten Grundlagen nicht lernen und somit auch in den weiterführenden Klassen einfach nicht mehr mitkommen. Absolut positiv überrascht davon war ich allerdings, wie schnell man eine gute Bindung zu den Kindern aufbauen kann und was man dann mit dieser guten Bindung auch alles erreichen kann. Zum Beispiel hat es innerhalb der ersten Wochen geklappt, mit den Kindern einen ordentlichen Sitzkreis zu bilden und auch diese Sozialform einzuführen, obwohl die Kinder das vorher überhaupt nicht gekannt hatten und das tatsächlich einfach nach den ersten paar Unterrichtsstunden. Was ich auch sehr schön fand, ist, dass man dann auch sehr schnell Rückmeldung darüber bekommt, ob das, was man dort macht, die Kinder auch berührt. Eine Anekdote war dann, dass tatsächlich ein Drittklässler mich am Freitag gefragt hat, wann wir denn endlich mal wieder Mathe haben und war dann schwer enttäuscht, als ich ihm erklärt habe, dass erst wieder am Montag Mathe ist und die dritte Klasse am Freitag leider kein Mathe hat. Das war dann für mich ein richtiger kleiner Erfolg.
Deine Erfahrungen in Ghana, die scheinen irgendwie anders gewesen zu sein, als die, die du in einem Praktikum in einer deutschen Schule gemacht haben könntest, oder? Auch wenn wir nicht wertend vergleichen wollen zwischen den beiden Ländern, kannst du uns trotzdem zur Einordnung vielleicht erzählen, ob du Unterschiede festgestellt hast?
Ja, also Unterschiede zum Schulalltag in Deutschland sind mir tatsächlich so einige aufgefallen. Das geht ja schon beim Schulsystem los. In Ghana gehen die Kinder nämlich 6 Jahre lang in die Grundschule. Und davor gibt es 2 Jahre Kindergarten und davor Nursery und Crèche, also Kinderkrippe eigentlich ab dem 1. Lebensjahr, wenn nicht sogar noch jünger. Dann 2 Jahre Kindergarten, dann 6 Jahre Grundschule. Und wenn die vorbei sind, dann gehen die Kinder auf die Junior High School und gegebenenfalls oder wenn es den Kindern möglich ist, danach auf die Senior High School. Jetzt darf man sich den Kindergarten in Ghana aber nicht so vorstellen, wie man einen Kindergarten in Deutschland kennen würde, sondern eigentlich sind das wie schon 2 richtige Vorschulklassen, in denen Unterricht stattfindet, den man sich ähnlich vorstellen kann wie in der Grundschulklasse. Das heißt, die Kinder lernen dort tatsächlich schon das ABC, sollen bis 20 oder teilweise sogar bis 100 zählen lernen, bekommen Hausaufgaben. Und was mich wirklich vom Hocker gehauen hat, die schreiben auch im Kindergarten und sogar noch früher in der Crèche und in der Nursery Examen einmal im Term, das heißt 3-mal im Jahr. Da sitzen dann tatsächlich Kinder, die nicht älter sind als 1 oder 2 Jahre, mit einem Blatt Papier vor sich da und sollen zeigen, dass sie schon richtig kritzeln können. Und das Ganze in einer Prüfungssituation, wie man sie vielleicht irgendwie von der weiterführenden Schule kennt. Auf den ersten Blick klingt es jetzt vielleicht so, als ob die Kinder in Ghana damit schon viel früher wichtige Basiskompetenzen erwerben als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Allerdings gibt es dabei 2 Probleme. Und das ist einmal, dass ganz, ganz, ganz viele schwächere Schülerinnen und Schüler auf der Strecke bleiben, weil sowas wie individuelle Förderung oder sowas gibt es dort sehr selten. Und zweitens wird dann im Grundschulalter davon ausgegangen, dass eben diese Basiskompetenzen wie zum Beispiel Buchstabenerkennung, Zählkompetenz schon im Kindergarten erworben wurde. Und man steigt dann quasi auf einem höheren Niveau schon ein und alle die Kinder, die aber bis zu diesem Zeitpunkt diese wichtigen Dinge noch nicht verstanden haben, bleiben dann auf der Strecke, weil es einfach nicht wiederholt wird in der Grundschule. Und außerdem fehlen dann bei ganz, ganz vielen Schülerinnen und Schülern andere wichtige Fertigkeiten, die man eigentlich im Kindergartenalter erwerben würde. Das geht los bei motorischen Fähigkeiten, wie einen Stift oder eine Schere richtig zu halten, aber auch bei sozialen Fertigkeiten, die einfach fehlen, wenn man diese Phase nicht hat, auch mal frei spielen zu dürfen oder sich einfach mal auszuprobieren. Dazu kommt dann noch, dass der meiste Unterricht in Ghana tatsächlich Frontalunterricht ist und es eigentlich kaum so etwas wie schülerzentrierten Unterricht oder offenere Unterrichtsphasen gibt. Das heißt, es kann gut passieren, dass ein Lehrer einfach mal für eine Stunde einen Vortrag hält und von den Kindern erwartet wird, dass sie in dieser einen Stunde konzentriert bleiben oder dass einzelne Schülerinnen und Schüler der Klasse nach vorne gerufen werden und dort im Plenum vor der ganzen Klasse Aufgaben lösen müssen oder zum Beispiel was vorlesen, was dann auch wieder dazu führt, dass auf das einzelne Kind kaum geachtet werden kann, individuelle Förderung auf der Strecke bleibt, Differenzierung auf der Strecke bleibt und auch die Schwächeren somit irgendwann nicht mehr mitkommen. Ja, und dann gibt es natürlich diesen Unterschied, wo ich so richtig die Deutsche raushängen lassen konnte. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass es in Ghana zwar schon für alle wichtigen Dinge einen Plan gibt, dieser Plan ist aber meistens eher als grobe Richtlinie zu verstehen und alles andere als verbindlich. Das heißt, alles ist viel spontaner, viel chaotischer. Zum Beispiel werden Zeiten nicht so genau genommen. Da kann es schon mal passieren, dass eine Pause, die eigentlich für eine halbe Stunde angesetzt ist, mal eine Stunde dauert oder dass es mal nach 20 Minuten schon wieder losgeht. Oder dass man sich gerade als Fachlehrer auch nicht darauf verlassen kann, dass am nächsten Tag wirklich das Fach stattfindet, das auf dem Stundenplan steht. Wir hatten zum Beispiel sehr oft den Fall, dass ein Lehrer, der an zwei verschiedenen Schulen unterrichtet hat, dann plötzlich aufgetaucht ist, obwohl der gar nicht eingeplant war für diesen Tag und dann in allen Klassen eine Stunde Unterricht gehalten hat und damit meine Mathestunde ausgefallen ist. Das war dann im ersten Moment auch erstmal so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt muss ich meinen Wochenplan wohl über den Haufen werfen und mir spontan was Neues ausdenken. Was mir im Vergleich zu Deutschland auch sehr stark aufgefallen ist, ist, welchen Stellenwert Religion hat. Und das spürt man tatsächlich im Schulalltag auch sehr, sehr, sehr stark, dass die Schule vor einem christlichen Hintergrund entstanden ist. Es gibt zum Beispiel jede Woche mehrere Tage, wo am Morgen eine sogenannte Worship Time stattfindet, wo gemeinsam gesungen, gebetet wird, aber zum Beispiel auch Gespräche über Moral stattfinden.
Schule scheint einfach nicht gleich Schule zu sein. Das nehme ich mit, Franziska. Danke, dass du so offen, ehrlich und auch direkt darüber sprichst. Das Ganze hat sicher auch einige Herausforderungen mit sich gebracht, nehme ich an.
Der ersten großen Herausforderung musste ich mich tatsächlich gerade mal 2 Wochen nach Beginn meines Praktikums in Ghana stellen. Und zwar hatte eine Lehrkraft kurzfristig gekündigt. Kurzfristig heißt, sie hat am Freitag Bescheid gesagt, dass sie am Montag nicht mehr kommt. Und somit hat dann plötzlich die Klassenlehrerin für die erste Klasse gefehlt. Ich habe dann kurzfristig angeboten, dass ich zumindest für die 2 Wochen vor den Osterferien die erste Klasse komplett übernehmen kann, also den kompletten Unterricht als Klassleitung. Und war dann erstmal ganz schön baff, als ich festgestellt hatte, dass in dieser Klasse keinerlei Routinen etabliert waren, kein Belohnungssystem, was dann auch dazu geführt hat, dass die Kinder super schnell ihre Grenzen ausgetestet haben, als ich dann ihre neue Klassenlehrerin war. Dazu kam, dass die Klassenleitung von davor die Kinder in Zaum gehalten hat, indem sie ihnen Süßigkeiten versprochen hat, wenn sie sich gut benommen haben oder sogar Geld. Und ich selbst wollte dieses System natürlich nicht weiter fortführen und habe versucht, das Ganze erstmal anders anzugehen. Aber so etwas lässt sich natürlich auch einfach nicht innerhalb von 1-2 Wochen umkrempeln, wodurch dann schon auch das ein oder andere Mal eine für mich sehr überfordernde Situation entstanden ist. Ich habe dann relativ bald gemerkt, dass ich mich in solchen Situationen einfach mal rausnehmen muss, 5 Minuten durchatmen, rausgehen, mich sammeln und auch mal drüber nachdenken, dass ich jetzt nicht die Schuld komplett mir geben muss, dass ich als Lehrkraft versagt habe oder dass die Kinder mich mit Absicht auf die Palme bringen wollen, sondern dass die Kinder einfach ein ganz, ganz, ganz anderes System gewohnt waren. Und ich das Schritt für Schritt angehen muss und mich über die kleinen Erfolge freuen darf und auch über die kleinen Erfolge freuen muss. Ich bin keine schlechte Lehrerin, bloß weil eben nicht alles aufs erste Mal klappt. Was die Sache mit der Disziplin auch noch erschwert hat, ist, dass ich wusste, dass die meisten Kinder zu Hause geschlagen werden. Und dass eben auf ein Fehlverhalten zu Hause die gängige Reaktion Gewalt ist. Für mich war es dann unglaublich schwierig, Regeln zu formulieren, die Kinder auch bereit waren einzuhalten, ohne dass eben solche Konsequenzen darauf gefolgt sind. Sowas zu verändern und auf positive Verstärkung zu setzen, anstatt auf Bestrafung, sowas lässt sich einfach nicht innerhalb von wenigen Wochen verändern und hat mich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch an meine Grenzen getrieben. Dazu kommt, dass dieses Wissen, dass die meisten Kinder zu Hause misshandelt werden, mich auch emotional extrem belastet hat. Meine Mitvolontärin Lucia, die ausgebildete Erzieherin ist, hat dann allerdings auch sehr gute Worte gefunden, um zu erklären, was in den Kindern vielleicht vor sich geht, wenn es in so einer Stunde mal wieder richtig drunter und drüber geht. Und zwar hat sie gemeint, dass die Kinder eben nicht ihren sicheren Ort, wo sie sich geliebt und aufgehoben fühlen, egal wie sie sich verhalten, zu Hause haben, sondern dass sich dieser Ort für die Kinder, die zu Hause Gewalt erfahren, in die Schule verschiebt. Und dass dann alle Emotionen, die vielleicht zu Hause auch zurückgehalten werden, im Unterricht rauskommen oder in den Pausen. Und dass sich das dann natürlich auch dadurch zeigt, dass sich Kinder auch mal in Anführungszeichen daneben benehmen, weil sie einfach wissen, in der Schule werden sie nicht geschlagen, in der Schule wird ihnen niemand etwas tun. Und dieses Wissen hat mir dann tatsächlich schon dabei geholfen, um die Unterrichtsstunden, die vielleicht nicht so glatt liefen, anders zu beurteilen und vielleicht auch dabei, nicht so stark mit mir selber ins Gericht zu gehen, wenn mal etwas nicht so geklappt hat und einfach auch mal zu sagen, hey, es gibt auch einfach Gründe, die nicht in meiner Hand liegen, wenn ich es mal nicht schaffe, die Klasse zur Ruhe zu bringen.
Franziska, das hört sich sehr reflektiert an. Danke, dass du deine persönlichen Learnings mit uns geteilt hast. Ich glaube, da kann ich mich nicht oft genug wiederholen. Hast du das Gefühl, dass du dich beruflich weiterentwickelt hast, wenn du an die Franziska im und vor dem Praktikum zurückdenkst?
Ob ich mich tatsächlich beruflich weiterentwickelt habe, wird sich dann wahrscheinlich spätestens im September zeigen, wenn mein Referendariat losgeht. Nee, Quatsch. Also ich würde natürlich sagen, dass ich sehr, sehr, sehr viel gelernt habe in diesen 10 Wochen und mich das auch beruflich weitergebracht hat. Auf jeden Fall bin ich viel spontaner und viel flexibler geworden, was den Unterricht angeht. Gegen Ende haben mich dann Planänderungen oder plötzlich auftauchende Komplikationen überhaupt nicht mehr so aus dem Konzept gebracht wie am Anfang. Und ich habe mich auch viel unkomplizierter und schneller auf spontane Pläne eingelassen als am Anfang.
Liebe Franziska, du hast jetzt schon mehrmals anklingen lassen, wie es für dich in nächster Zeit weitergeht. Deshalb ist jetzt, denke ich, ein guter Zeitpunkt, dir an dieser Stelle einen guten Start ins Referendariat zu wünschen. Durch deine Erfahrungen im Praktikum konntest du einiges an Selbstvertrauen gewinnen. Wir hoffen, dass dich das im Berufsstart trägt und du immer mal wieder innehalten kannst, um auf die Zeit in Ghana zurückzublicken. Magst du uns noch verraten, wie deine weiteren Pläne ausschauen? Stehen die nächsten Abenteuer schon in den Startlöchern?
Jetzt geht ja im September erstmal mein Referendariat los. Deswegen habe ich jetzt für die nächsten 2 Jahre erstmal nicht geplant, nochmal länger ins Ausland zu gehen. Was ich aber sehr, sehr spannend fand, war die Erfahrung in Ghana, eine deutsche Schule im Ausland zu besichtigen, wo uns der Schulleiter dann eben auch erklärt hat, dass es gerade nach dem Referendariat oder dann auch schon als verbeamtete Lehrkraft die Möglichkeit gibt, als deutsche Lehrerin oder Lehrer im Ausland an deutschen Schulen zu arbeiten. Und das wäre jetzt was ich mir tatsächlich im Hinterkopf behalten möchte und mal nicht ganz ausschließen, dass das nicht vielleicht auch eine Option in mehreren Jahren wäre, um nochmal ins Ausland zu kommen.
Wir, also unser Bildungsblick-Team und natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, drücken dir von Herzen die Daumen. Danke, dass du uns mit auf die Reise nach Ghana mitgenommen hast. Auf deine ganz persönliche Reise.
Schön, dass du eingeschaltet hast und bis zum Ende dran geblieben bist bei dieser spannenden Reise einer unserer Auslandspraktikantinnen und Praktikanten. Das war Weltklassen, die Auslandsreihe von Bildungsblick. Wenn dich der Einblick in die heutige Weltklasse neugierig gemacht hat, dann erfährst du jetzt, für wen dieses Praktikum genau das Richtige sein kann.
Wenn du selbst darüber nachdenkst, ein Praktikum im Ausland zu machen, Programme wie die internationalen Kurzzeitpraktika des BLLV bieten dir die Möglichkeit, Schule weltweit neu zu erleben. An solchen oder ähnlichen Erfahrungen wirst du sicherlich wachsen. Denk dran, gute Schule passiert nicht, wenn man jede Unterrichtsstunde nach Schema F auszieht. Schau dich um, wag den Blick über den Tellerrand. Selbst wenn du feststellst, das ein oder andere, was du erfahren oder ausprobiert hast, taugt nicht, bist du schon einen Schritt weiter. Alle Infos zu den Auslandspraktika des BLLV findest du in den Shownotes. Falls du interessiert bist, lohnt es sich auch, in eine alte Bildungsblick-Folge reinzuhören. Wir haben in Folge 2 schon einmal einen Blick in die Ferne gewagt. Zwei Lehramtsstudierende haben uns von ihren Erfahrungen in Norwegen und Neuseeland erzählt. Das war Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Wir freuen uns über Feedback, Kommentare oder eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Auf Instagram findest du uns ebenfalls unter Bildungsblick. Da bist du immer auf dem Laufenden, an welchen Themen wir arbeiten.